Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Predigttext Johannes 3, die Verse 1 bis 15, lesen wir heute im Rahmen des Familiengottesdienstes nicht, sondern den bauen wir in die Predigt direkt mit ein. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Kinder, es ist ein Familiengottesdienst, die sind auch ganz herzlich eingeladen, willkommen und auch eingeladen mitzudenken. Ich habe dann immer wieder mal ein paar Fragen an euch, damit ihr auch wirklich am Ball seid mit uns. Es ist Nacht, eine Gestalt geht durch die dunklen, vom Mondschein erhellten Gassen in Jerusalem. Schließlich hält diese Gestalt vor einer Tür. Sie klopft, die Tür geht auf. Es werden einige Worte gewechselt und die Gestalt wird eingelassen. Kennt ihr jemanden aus der Bibel, der nachts einen Besuch bei einem anderen macht? Wer? Nikodemus, richtig. Nikodemus besucht Jesus. Da sehen wir die beiden miteinander bei Kerzenschein über Gottes Wort sitzen und sich unterhalten. Wir lesen in Johannes 3, unserem Predigttext, in den Versen 1 und 2. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht. Da haben wir eine ganze Menge Informationen über diesen Nikodemus, der auf dem Bild, der mit dem turbanartigen Kopfbedeckung wohl sein soll. Wir hören, Nikodemus gehörte also zu den Pharisäern. Das waren fromme Leute, die regelmäßig in der Bibel lasen. Nikodemus gehörte auch zum Hohen Rat. Und deshalb sagt die Bibel, er war ein Oberster der Juden. Das stimmt, denn der Hohe Rat war die oberste geistliche, religiöse also, aber auch politische Instanz. Und zugleich das oberste Gericht der Juden. Obwohl die Juden von den Römern besetzt waren, hatte der römische Statthalter in manchen Dingen die letzte Entscheidung. Aber sehr viele politische Dinge durften die Juden intern regeln. Und das entschied der Hohe Rat. Man kann sagen, auf heutige Zeit, das war sowas wie die Regierung der Juden. Und der Nikodemus gehörte dazu, ein Oberster, zu diesem höchsten Gremium. Darüber hinaus war er auch ein herausragender Schriftgelehrter. Jesus nennt ihn in Vers 10 den Lehrer Israels. Es ist interessant, dass Jesus das bestimmte Personalpronomen verwendet. Der, er sagt nicht einfach ein, du bist Lehrer Israels oder ein Lehrer Israels. Er sagt, du bist der Lehrer Israels. Jesus Nikodemus ist also nicht irgendein Schriftgelehrter und Rabbi, er ist ein in Israel angesehener, ein hochgeachteter Mann und ein herausragender Gelehrter im Wort Gottes. Warum nun kam dieser Nikodemus nachts zu Jesus? Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder er schlich nachts hin, weil er von niemandem gesehen werden wollte, könnte sein, ich vermute es aber noch nicht mal, denn wir sehen nachher gleich, Nikodemus durfte fast sowas wie eine offizielle Abordnung der Pharisäer und Schriftgelehrten gewesen sein. Es beginnt die Prüfungsphase, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Da hätte er nicht unbedingt bei Nacht und Nebel sich zu Jesus schleichen müssen. Nein, die Nacht war einfach auch die übliche Zeit bei den Rabbinern, um sich über die Heilige Schrift auszutauschen. Beides ist denkbar. Auf jeden Fall ist er jetzt bei Jesus. Und Nikodemus fängt gleich an zu reden von dem, was ihn zu Jesus treibt. Er sagt, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Er sagt, wir, Meister, wir wissen. Er spricht also nicht nur für sich selber. Er spricht auch für die anderen Pharisäer und Schriftgelehrten. Für die Sadduzäer, die auch zum Hohen Rat gehörten, für die sprach er wohl nicht. Die Sadduzäer, das waren die Modetheologen der damaligen Zeit, die Bibelkritiker. Die glaubten zum Beispiel nicht an die Auferstehung der Toten, wenn es Gespräche zwischen Jesus und den Sadduzäern gab, dann waren es meistens theologische Streitgespräche, wo die Sadduzäer die Gültigkeit der Bibel in Zweifel gezogen haben. Die Sadduzäer wussten mit Jesus nicht viel anzufangen. Die waren wohl von Anfang die hauptsächlichen Gegner im jüdischen Volk von Jesus. Anders die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die sprachen oft und ernsthaft mit Jesus. Und für diese Gruppe sagt Nikodemus jetzt, wir wissen, du bist ein Mensch von Gott gesandt. Deshalb auch noch ein Aspekt, weshalb ich der Meinung bin, er kam nicht heimlich, sondern als Abordnung von dieser Gruppe. Die haben ihn geschickt, um Jesus ein paar Fragen zu stellen. Spannende Frage ist, woher wissen die das? Hat Jesus einen großen Schild auf der Brust gehabt, bin von Gott gesandt? Hat er Nikodemus gelesen, geglaubt? Nein. Woher wissen's? An seinen Wundern haben sie es erkannt. Nikodemus weiß mit den anderen Pharisäern und Schriftgelehrten, niemand kann die Zeichen tun, die Jesus tut. Es ist dabei wichtig zu wissen, Wundertäter gab es sonst in Israel durchaus auch. Gerade unter den Pharisäern gab es gläubige Leute, die mit Gott gelebt haben, nach den Ordnungen des Alten Testaments. Und die, durch deren Gebet wurden Kranke geheilt. Die haben allerlei Wunder getan, sogar Dämonen ausgetrieben, sagt Jesus selber an einer Stelle. Durch wen treiben dann eure Söhne die Dämonen aus? Aber das auf ein Wort hin, Blinde sehen. Kennt ihr einen Blinden, der durch Jesus wieder sehen konnte? Von einem haben wir den Namen. Der Bartimäus, genau. Vor den Toren Jerichos. Dass Wind und Wellen einfach seinem Wort gehorchen. Geschichte von der Sturmstillung habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wo sie gezittert und gebebt haben, Herr, wir gehen unter. Und Jesus sagt, was habt ihr denn Angst? Ich bin doch da. Und er gebietet dem Wort, dem Wind und dem Meer mit einem Wort und auf einmal Friede. So eine Macht haben sie noch nie gesehen, dass er Tote auferweckt. Kennt ihr Auferweckungen von den Toten? Wen hat denn Jesus auferweckt? Wer könnte das auf dem Bild sein? Sieht man es ein bisschen? Nicht so ganz dolle, lange Haare kann man vielleicht erkennen. Ein Mädchen, das Töchterlein des Jairus. Eine von mehreren, die Jesus wieder ins Leben zurückgeholt hat, mit seinem machtvollen Wort. Und nicht mal ein Wort war nötig, dass große Krüge voller Wasser in Wein verwandelt wurden. Wo war denn das? Hochzeit zu Kana, genau. Und schließlich weiteres gewaltiges Wunder, dass Jesus mit 5 Broten, 2 Fischen, allein 5000 Männer, Frauen und Kinder noch nicht mitgezählt, satt macht. Wunder über Wunder. In dieser Fülle, in dieser Vollmacht hatten sie das noch nie gesehen. Das hat es in Israel noch nie gegeben. Und vor allem, das geschah bei Jesus eben nicht alle 10 Jahre mal. Wo Zweifler hätten sagen können, na halt alle 10 Jahre mal, da ist halt Zufall. Irgendwann geschieht mal sowas halt mal. Wie man es bei der Evolution sagt, irgendwann, man muss halt lange genug warten, dann wird auch das Unmögliche möglich. Nein, bei Jesus ist so was ständig passiert. 3 Jahre hat er in Jerusalem, in Israel gewirkt und 3 Jahre sind fast täglich solche Wunder geschehen. Wo Jesus ging und wo Jesus stand, passierte Außergewöhnliches, Großartiges. Da war seine göttliche Kraft gegenwärtig und spürbar. Und da konnte keiner, nicht ein einziger kommen und sagen, das ist alles nur Einbildung. Das ist auch interessant, dass die Juden zu keinem Zeitpunkt jemals geleugnet haben, dass Jesus all diese Wunder getan hat. Wenn die nicht absolut unzweifelfrei passiert wären, wäre das der einfachste Weg gewesen zu sagen, bah, in der Bildzeitung steht auch vieles. Muss man nicht alles glauben, nicht wahr? In unserer Presse heute sowieso. Hat aber niemand behauptet. Weil jeder in Israel war im Prinzip schon irgendwo mit dabei gewesen oder mindestens die allermeisten, wo Jesus ein Wunder getan hat. Und jeder, wenn er es nicht als Augenzeuge selber gesehen und miterlebt hat, dann hat er einen in der Familie oder einen Bekannten gehabt, der dabei war und es erzählt hat. Es war völlig unbestreitbar, dass Jesus all diese zahlreichen Wunder vollbracht hat. Also sagt Nikodemus, die gewaltigen Wunder, die du tust, die zeigen, dass du von Gott kommst. Kein Mensch kann solche Wunder tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus war jetzt total begeistert, hat übers ganze Gesicht gestrahlt, sich gefreut und gesagt, Nikodemus, finde ich klasse, dass du von meinen Wundern so beeindruckt bist. Soll ich dir gleich noch mal ein paar vorführen, 2 oder 3, und nächste Woche fangen wir dann an, ein Buch zu schreiben. Die Wunder des Jesus von Nazareth wird ein Bestseller, stellt Harry Potter glatt um Längen in den Schatten. So hätten menschliche Wundertäter, Scharlatane und andere reagiert, die ihre Wunder aus finsteren Kräften tun, die sich damit brüsten, die sich damit groß machen, die hätten große Bücher geschrieben. Jesus tut nichts dergleichen. Jesus antwortet ihm, Amen, Amen, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Warum kommt Jesus gleich sofort zu dieser Sache? Nikodemus hatte erkannt, dass Jesus von Gott kommt. Und Jesus ist jetzt sofort beim Wichtigsten, was er von Gott zu sagen hat. Er kommt sofort zum Kern seiner Botschaft, zum Kern seines Auftrags. Einzig und allein deshalb ist Jesus auf diese Erde gekommen, um uns das zu sagen und um das möglich zu machen. Nämlich uns zu sagen, wie wir Menschen ins Reich Gottes kommen, wie wir gerettet werden aus der ewigen Verdammnis und wie wir hineinfinden in die Herrlichkeit zum ewigen Leben mit Gott. Jesus sagt dem Nikodemus damit, du weißt also, dass ich von Gott komme, dann will ich dir sagen, wie du zu Gott kommst, in sein Reich. Zunächst guckt der Nikodemus etwas verdutzt aus der Wäsche. In den Himmel kommen will er natürlich, ich vermute wie alle anderen auch nach Möglichkeit. Aber wie man von Neuem geboren wird, das kann sich Nikodemus beim besten Willen nicht vorstellen. Deshalb fragt er zurück, wie soll das denn gehen? Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und nochmal geboren werden? Natürlich weiß Nikodemus, dass das nicht geht. Er ist ja kein Dummkopf, aber er will jetzt eben von Jesus wissen, was der mit dieser komischen Aussage gemeint hat. Und Jesus bleibt ihm die Antwort auch nicht schuldig. Er sagt, Amen, Amen, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Geboren aus Wasser und Geist. Wo kommt denn Wasser vor? Wenn es um das Leben mit Jesus geht, hat da einer eine Vorstellung. Ja, in der Taufe hatten wir hier vor nicht allzu langer Zeit auch, als ich das Bild rausgesucht habe, festgestellt, die liebe Simone und ich, wir haben dem Fotografen nicht so richtig getraut, was der mit uns vorhat. Wir gucken ihn beide etwas skeptisch an, aber der wollte tatsächlich nur schlicht ein Bild von uns machen. Also Wasser in der Taufe, genau. Weil das Wasser als Bild der Reinheit dient. Ja, mit dem Wasser werden die Sünden weggeschwemmt. Im Wasser der Taufe wird der alte Mensch ersäuft mit seinem ganzen Sündendreck, dem alten gottlosen Leben. Und die Taufe sagt uns Gottes Gnade zu. Das ist ganz wichtig. Die Taufe ist eine verpflichtende Inanspruchnahme des Menschen von Gott. Das ist das Entscheidende. Beim Täufling sagt Gott dem Täufling auf den Kopf zu, ich will dich bei mir haben, du sollst dein ganzes Leben zu mir gehören, mir vertrauen, meine Gebote halten, unter meinem Segen leben. Die Gnade Gottes, von der wir als Eingangswort gehört haben, Epheser 2,8, aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben. Nicht durchs Taufwasser, sondern durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist's. Das ist die Taufe. Und der Geist, wieso gehört der Geist dazu? Da sehen wir ein Bild von der Geistausgießung an Pfingsten. Da haben die Jünger den Heiligen Geist bekommen. Und den Heiligen Geist bekommt wer? Sagt die Bibel auch ganz deutlich, Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße. und lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße ist ein altmodisches Wort, da denkt man heute mehr so an Knöllchen, an Strafzettel, wenn der Polizist oder vorbeikommt. Meint die Buße gar nicht, denn die Strafe hat Jesus am Kreuz für uns schon bezahlt. Es meint ganz einfach Umkehr. Wenn jemand auf dem falschen Weg ist und merkt, Mensch, ich lebe ja ohne Jesus. Seit meiner Geburt lebe ich ohne Jesus. Ich bin schnurgerade auf dem Weg ins Verderben. Dann kehrt er um, wenn er klug ist, und sagt, ich will ja nicht ins Verderben, ich will ja gerettet werden. Bremse rein, 180 Grad Wende, hin zum Leben mit Jesus. Ja? Buße heißt, dass jemand umkehrt von einem Leben ohne Gott und jetzt ein Leben mit Gott führt, im Vertrauen auf Gott, im Gehorsam ihm gegenüber. Und so sagt Jesus, wenn einer so umkehrt, der empfängt den Heiligen Geist. Wiedergeboren werden meint also nicht, dass man in den Leib der Mutter zurückgeht, geht gar nicht, sondern indem man die Gnade, die Gott in der Taufe uns zusagt, im Glauben durch die Umkehr zu Jesus annimmt. Nikodemus hat das noch nicht begriffen, er fragt nochmal nach, wie soll denn das zugehen? Da sagt Jesus zu ihm, du bist der Lehrer in Israel, Vers 10, wo er vorhin schon darauf hingewiesen hatte, du bist der Lehrer in Israel und weißt das nicht? Da merken wir, da steckt schon eine gehörige Portion Kritik mit drin. Jesus sagt, Mensch, Kerl, du liest doch schon seit Jahren die Bibel. Da steht jede Menge von dem drin, was ich dir sage. Und dir ist immer noch nicht klar geworden. Du bist doch Schriftgelehrter. Und im Alten Testament gibt es so viele Hinweise. Etwa Hesekiel 36 sagt Gottes Wort, ich will reines Wasser über euch sprengen. Haben wieder den Hinweis auf die Taufe, dass ihr rein werdet. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist, nämlich den Heiligen Geist, in unsere Herzen geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Durch die Taufe und den Heiligen Geist will Jesus neue Menschen aus uns machen, wiedergeborene Gotteskinder, die nicht ohne und erst recht nicht gegen Gott, sondern mit ihm leben. Wiedergeborene Gotteskinder. Und es ist ganz wichtig, das sind nach Hesekiel 36 Menschen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich will da nicht weiter drauf eingehen, aber wenn wir uns umschauen, wie es heute in den sogenannten christlichen Gemeinden aussieht, dann ist das Wort ein Schlüsselwort. Denn Gotteskinder sind nicht solche, die fromme Reden führen, sonntags in der Kirche sitzen, gewaltige Gottesdienste feiern, eine dicke Bibel unterm Arm haben, sondern Gotteskinder sind solche, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ganz wichtig. Und dann fährt Jesus fort, Amen, Amen, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ist euch an diesen Antworten von Jesus schon mal was aufgefallen? Ich habe die mal so an die Wand geworfen. Man muss nicht alles gelesen haben, um es zu sehen. Fällt euch was auf? Genau, alle drei Antworten von Jesus beginnen mit Amen, Amen. Zweimal, Amen, Amen. Was heißt denn Amen? Sagen wir damit, Gott weiß damit, dass wir mit dem Gebet zu Ende sind, ja? Kann er wieder weghören, oder? Ja, genau, so soll es sein, oder das ist gewisslich wahr, das ist eine Bekräftigung. In den Bibeln wird es manchmal deshalb übersetzt mit wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Damit will Jesus nicht in erster Linie nur sagen, dass es ganz bestimmt stimmt, denn alles, was Jesus sagt, stimmt sowieso zu 100%. Jesus will damit aber die Wichtigkeit einleiten. Amen, Amen. Dreifacher Doppelpunkt, Ausrufezeichen. Jetzt gilt's genau hinhören. Jetzt gilt's kein einziges Wort zu verpassen. Jetzt geht's um Tod oder Leben. Jetzt geht's um alles oder nichts. Amen, Amen. Jesus betont damit, lieber Nikodemus, hör ganz genau hin. Das ist jetzt von allerhöchster Wichtigkeit für dich und auch für jeden von uns. Und Jesus weiß, was er erzählt. Ist ja interessant, gell? Er sagt, wir wissen, was wir gesehen haben und wovon wir reden. Er weiß, weil er erzählt nicht, was er in schlauen Büchern gelesen hat. Woher weiß Jesus dann? Weil er gesehen hat, was er bezeugt. Der Johannes ist nicht immer ganz einfach in diesen kurzen Wiedergaben. Wo hat Jesus denn gesehen, was er selber bezeugt? Wo kann Jesus nur gesehen haben, wovon er auf dieser Erde Zeugnis gibt? Beim Vater im Himmel. Er ist ja vom Vater im Himmel herabgestiegen. Und genau das sagt der Vers 13. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wieder so ein merkwürdiger Satz. Muss man beim Bibellesen drüber stolpern. Der im Himmel ist. Jesus spricht in der Gegenwart. Wo ist Jesus gerade? In der Stube beim Nikodemus, mit dem Nikodemus in Jerusalem. Der ist doch nicht im Himmel. Aber Jesus sagt, der Sohn des Menschen, ich, der im Himmel ist. Wieso ist Jesus im Himmel? Weil er eins ist mit dem Vater. Ja? Geheimnis der Dreieinigkeit. Während Jesus also in Jerusalem sitzt und mit dem Nikodemus redet, ist er zugleich beim Vater im Himmel. Deshalb ist alles absolut zuverlässig, absolut wahr, was Jesus sagt, weil es direkt von Gott kommt, direkt aus der Welt Gottes. Weil Jesus immer praktisch bildlich gesprochen mit einem Bein auf dieser Erde lebt und mit dem anderen im Himmel. Er ist immer die direkte Quelle, der direkte Draht von Gott zu uns. Wie gewaltig bestätigt Jesus damit, was Nikodemus bei seiner Begrüßung gesagt hatte: Meister, wir wissen, dass du ein Mensch bist, von Gott gesandt. Das hätte sich der Nikodemus gar nicht glauben, träumen lassen, dass das in diesem breiten Maß zutrifft. Jesus ist nicht wie der Mann, der in seiner Predigt mal gesagt haben soll, diese Worte stammen nicht von mir, sondern von jemandem, der wusste, wovon er redet. Ich habe es mitgekriegt, ja. Nein, Jesu Worte stammen nicht von irgendwelchen Leuten, sie stammen von ihm selber und er weiß genau, wovon er redet. Denn er war und er ist Gott. Er war und ist Gott selber. Nun redet Jesus aber nicht nur von sich selber, Jesus redet in der Mehrzahl, das ist auch nochmal spannend. Das sehen wir, wie ungeheuer viel in so kleinen Versen drinsteckt. Er sagt, wir wissen. Da sitzt doch ganz Mutterseelen allein mit dem Nikodemus da am Tisch. Wer sind der Wir? Genau, dürfte eine doppelte Bedeutung haben. Zunächst redet Jesus zusammen mit dem himmlischen Vater und dem Heiligen Geist. Denn er redet im Grunde genommen direkt vom himmlischen Thronsaal aus. Ja? Er ist ja auch im Himmel. Also da ahnen wir was von der ganzen Dimension in der Begegnung mit Jesus. Jesus ist nicht einfach nur hier auf der Erde gewesen. Der war immer zugleich bei Gott. Und wenn er redet, dann redet er immer zugleich mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Da ist immer der Himmel gegenwärtig. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wir geben ein gemeinsames Zeugnis. Zweitens bezieht Jesus wohl auch die Predigt seiner Jünger, der Apostel, und von uns heute mit ein. Das gilt für die Apostel damals, das gilt für uns heute, weil wir wissen, dass wir unsere Botschaft von Jesus haben. Auch die Apostel damals haben bezeugt, was sie gesehen haben. Zwar nicht den Thron Gottes, ansatzweise fast sogar den beim Berg der Verklärung, aber vor allem haben auch die anderen seine Wunder gesehen. Und so auch wir, wenn wir mit Jesus leben, dann merken wir ja, dass Jesus-Nachfolge nicht einfach graue Theorie ist, sondern jeder, der ein paar Jahre mit Jesus lebt, der hat was zu berichten, was er mit seinem Herrn Jesus selber gesehen und selber erlebt hat, an Gebetserhörung, an Bewahrung und wo er bestätigen kann, ich habe einen lebendigen Herrn und Heiland. Wenn wir nur fromme Theorie zu verkünden haben, das ist zu wenig. Was wir gesehen haben, was wir angefühlt haben. Genau so schreibt der Johannes später in seinem ersten Brief, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Das verkündigen wir. Augenzeugenbericht. Was haben sie gehört? Das Evangelium aus dem Mund Jesu, und was haben sie gesehen? Ich habe all die ganzen Bilder von vorhin nochmal da zusammengefasst. Da waren die überall mit dabei und bei all dem anderen auch. Haben sie alles erlebt. Und noch mehr, die Auferweckung des Lazarus, der schon 3 Tage im Grab war, dessen Leichnam schon angefangen hatte, in Verwesung überzugehen, der stank schon, sagt die Schwester Martha ausdrücklich. Herr Jesus, bloß nicht aufmachen, da kommt ganz widerlicher Geruch raus. Jesus ruft mit seinem Wort und der Verwesungsprozess ist vorbei und ein kerngesunder, quicklebendiger Lazarus kommt heraus. Diese Macht und dann die Auferstehung. Links die Frauen, die Jesus am leeren Grab begegnen, rechts die Emmausjünger, nur einige von ihnen. Sie haben gesehen und sie haben betastet. Wer hat denn den Herrn Jesus betastet, den Auferweckten? Genau. Ein Bild, fast ein bisschen makaber schon, wie der Maler das zeigt, wie da der Hautlappen hochgeklappt wird und der Thomas da seinen Finger reinsteckt. Der Thomas, das war kein so Leichtgläubiger, der hat doch nicht gesagt, ich glaube alles, was irgendwelche Leute behaupten. Ja, ich will selber sehen, ich will selber fühlen. Was ich nicht gesehen und gefühlt habe, glaube ich auch nicht. Und Jesus sagt, Thomas, komm, dann fühl. Der Maler wollte das einfach ganz realistisch darstellen. Ich finde es, auch wenn es wie gesagt schon fast ein bisschen makaber aussieht, es ist eine hervorragende Veranschaulichung dessen, was Johannes schreibt, was wir gesehen haben mit unseren eigenen Augen, mit unseren Händen getastet. Ja, so real ist all das, was Gott in Jesus für uns getan hat. Nicht irgendwelche Geschichtchen. Biblische Geschichte sind keine Geschichten vom Hörensagen. Biblische Geschichte sind Augenzeugenberichte. Warum betone ich das so breit und so ausführlich? Weil gerade in Deutschland, wenn ich es richtig sehe, ist in Deutschland mit am allerschlimmsten. Ich sage immer wieder, es gibt jede Menge dumme Bücher, die die Autorität der Bibel in Zweifel stellen, mit ganz absurden Theorien, Da Vinci-Code und was da alles ist und wie die alle heißen. Und wisst ihr, das ist ein Phänomen. Auf der ganzen Welt interessieren diese Bücher keinen Menschen. Die verschimmeln in den Regalen. Aber in Deutschland sind sie Bestseller. In Deutschland werden sie aus den Läden gerissen und verschlungen und sie werden geglaubt, als ob sie pure Offenbarung vom Herrn wären. Auch ein Zeichen des Gerichts, dass unser Volk sich vom Erbe der Reformation so weit abgewandt hat. Ganz bestimmt. Wir waren durch Martin Luther, durch die Reformation, mehr gesegnet als irgendein Land auf dieser Erde. Und wir haben diesen Segen mit Füßen getreten. Und deshalb müssen wir in diesen Tagen nochmal so von ganzem Herzen um Umkehr bitten, dass Menschen wieder auf dieses Erbe zurückgreifen, auf diesen Segen. Und nicht ohne Segen, nicht ohne Gott weiter ins Verderben leben. Und deshalb betone ich das, weil gerade in Deutschland so erschreckend viele Menschen sind, die diesen absolut zuverlässigen Berichten der Bibel nicht mehr glauben und dem lebendigen Gott nicht mehr vertrauen, obwohl es 100 und 1000 allerbeste Gründe dafür gibt. Die glauben zwar heute Geschichten von UFOs und von Außerirdischen. Die glauben an heilende Kristalle und an Buddha-Figuren und an Feng Shui. Die glauben alle möglichen absurden Geschichten, die will ich hier gar nicht alle aufzählen. Aber die eine absolut wahre Geschichte von Jesus, von seiner Liebe, von dem, was er am Kreuz für uns getan hat, davon, wie wir gerettet werden, die glauben sie nicht. Obwohl es in dieser Geschichte um alles geht. Das ist das Unfassbare, was Jesus auch dem Nikodemus sagt. Bei den Juden war es damals ganz ähnlich. Sie wollten auch nicht glauben. Obwohl sie gewusst haben, gehen wir nochmal einen Anfang zurück, was sagt Nikodemus ganz am Anfang? Wir wissen. Wir wissen, dass du von Gott kommst. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Kann heute noch jeder wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Niemand kann so viele Prophetien vorhersagen in dieser Präzision, die sich schon erfüllt haben. Nur ein Hinweis. Und dann muss Jesus dem Nikodemus sagen, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. obwohl ihr wisst, dass ich zu euch von Gott gesandt bin, direkt aus dem Himmel komme, nehmt ihr das, was ich euch zu sagen habe, nicht an. Ihr geht lieber verloren. So ist der heutige Mensch auch. Obwohl er mit offenen Augen an der Schöpfung den Schöpfer erkennen kann, geht er lieber verloren, als nach diesem Schöpfer zu fragen. Obwohl das Zeugnis absolut gewiss ist, sie glauben trotzdem nicht. Warum nicht? Ist Glauben so schwer? Jesus lässt den Nikodemus natürlich in dieser Nacht nicht nach Hause gehen, ohne ihm gezeigt zu haben, wie leicht Glauben ist. Und dazu greift Jesus auf ein Ereignis aus dem Alten Testament zurück. Das sind die letzten beiden Verse unseres Gotteswortes für heute. Er sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wisst ihr, warum Mose diese Schlange machen musste? Weil das Volk Israel damals auch schon ein ganz arg halsstarriges Volk war, hat Gott es gestraft und hat Giftschlangen ins Lager geschickt. Und jeder, der gebissen wurde, starb an diesem Biss. Und da kamen die Leute zu Mose und haben gesagt, Mose, du musst für uns beten bei Gott. Du musst ein gutes Wort für uns einlegen. Wir wollen hier nicht alle an diesen Giftschlangen sterben. Und der Mose kam zu Gott und hat gesagt, Herr, was können wir tun? Und dann hat ihm Gott gesagt, mach eine eherne Schlange, aus Metall also. Und die stellst du mitten im Lager in Israel, der Israeliten auf einem hohen Pfahl auf. Und jeder, der diese Schlange ansieht, der muss nicht sterben, sondern wird augenblicklich wieder gesund. Was war das wohl für eine besondere Schlange? Gar nichts Besonderes. Von dieser Schlange ging überhaupt keine heilende Kraft aus. Das war nur ein Stück totes Metall. Aber Gott hatte es so geboten. Und wenn der Mensch das tut, was Gott ihm sagt, weil er Gott vertraut, ja? Vertrauen und Gehorsam gehören ja immer zusammen. Aufgeklärter Israelit sagt, Blödsinn, Mose, dieses blöde Vieh angucken. Ich nehme lieber irgendein Heilkraut, ich warte auf ein Gegenserum, sonst irgendwas. Dieses blöde Vieh kann mich doch nicht heilen. Von der Logik hat er recht. Dieses Vieh heilt ihn auch nicht. Aber das Vertrauen, wenn Gott gesagt hat, guck dahin, dann wirst du gerettet. Dann ist die Frage, ob ich dem Wort des Herrn vertraue. Und wenn ich dem Wort des Herrn vertraue, dann tue ich, was er sagt. Das ist der Punkt. So funktioniert Heilung. Damals schon. Und so sagt Jesus, so funktioniert's auch heute. So wie Mose damals die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, so muss ich erhöht werden. Bild vom Isenheimer Altar, auch der lange Zeigefinger vom Johannes den Täufer. Siehe, Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Da schaut hin. Da ist euer Heil, da ist eure Rettung vollbracht. Wenn wir merken, und jeder von uns hat ja das Gift der Sünde in uns. Wer selber nicht weiß und sich sicher ist, ob das Gift der Sünde in ihm ist, der frage seine Frau oder seinen Mann, kann es ihm dann bestätigen. Vermutlich kann das sogar meine Frau von mir bestätigen. Also, jeder von uns ist vom Satan gebissen, von der Schlange, gell? Von der Giftschlange. Jeder hat das Gift der Sünde in sich. Aber mit diesem Gift der Sünde sind wir verloren, mit dem kommen wir nicht in den Himmel. Und Jesus sagt, es gibt eine ganz einfache Lösung. Schau dahin. Da habe ich deine Sünde auf mich genommen. Da habe ich mein Blut für dich vergossen. Schau dahin und nimm's einfach im Glauben an und sag, ja Herr, was du für mich getan hast, das soll auch für mich gelten. So einfach ist Glauben. So einfach ist Glauben. In diesem Moment, innerhalb von 5 bis 10 Sekunden, kann ein Mensch, der bis dahin in der Sünde steckt, gerettet werden. In 5 bis 10 Sekunden, indem er einfach dahin schaut und das, was Jesus für ihn getan hat, annimmt. So einfach ist Glauben. Ob Nikodemus auch zum Glauben kam? Spannende Frage, gell? Ich denke, auch wenn das jetzt über das Wort für den heutigen Sonntag rausgeht, ohne diese Frage beantwortet zu haben, gehen wir nicht zum Mittagessen. Ob Nikodemus auch zum Glauben kam? Ja, das können wir fast mit Gewissheit, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Denn wir begegnen Nikodemus noch zweimal in der Bibel, beides Mal im Johannesevangelium. In Johannes 7, Vers 50, da verteidigt Nikodemus ganz vorsichtig den Herrn Jesus vor den hohen Priestern und vor den Pharisäern. Ganz vorsichtig nur, aber da hat es dann schon viel Mut gekostet, denn jetzt ist die Stimmung bei den Juden, bei dem Hohen Rat und so weiter schon im Kippen gewesen. Die haben gesagt, das gottlose Volk, das lässt sich von diesem Betrüger verführen, haben ihn verurteilt, den Herrn Jesus. Und da hat der Nikodemus ganz vorsichtig gesagt, verurteilt nicht vorschnell. Man sollte niemand verurteilen, ohne ihn wirklich geprüft zu haben. Und diese Prüfungsphase war noch nicht rum. Und vor allem hat man kein Argument gefunden gegen den Anspruch Jesu. Aber ganz wichtig wird es an dem Tag, als Jesus für uns gestorben ist und als er gekreuzigt wurde am Karfreitag, Johannes 19, Vers 39. Da war der Josef von Arimathia, der hatte den Pilatus gebeten, dass er den Leichnam Jesu abnehmen und in seinem Grab beerdigen darf. Da seht ihr doch auf dem Bild, wie sie den Leichnam Jesu herunternehmen. Und wie die da am Werk sind, da kommt Nikodemus mit einer Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschlagen, aber wird eine Menge Geld wert gewesen sein. Und da war dieses Bekenntnis, denke ich, mit Sicherheit ein klarer Ausdruck seines Glaubens. Denn da war es jetzt lebensgefährlich, sich zu Jesus zu bekennen. Die meisten seiner Jünger werden möglicherweise gar nicht am Kreuz mit dabei gewesen sein. Aber Nikodemus war da. Und beide Male betont Johannes ausdrücklich, dass das nicht irgendein Nikodemus war, sondern genau der Nikodemus, der in der Nacht zu Jesus gekommen war. Verwechslung ausgeschlossen. Ich freue mich, dass Nikodemus wirklich noch zum Glauben an Jesus gefunden hat und damit auch sein Heil und seine Erlösung für sich angenommen hat, dass Jesus für den Nikodemus nicht umsonst gestorben ist. Es wäre doch schade, wenn wir das nicht alle auch tun würden. Es ist so einfach. Wir brauchen nur auf ihn zu schauen und ihm vertrauen. Dass wir es doch tun. Amen.